Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Harte Schale, weicher Kern. So würden wir Eier heutzutage beschreiben. Aber war das schon immer so? Offenbar nicht, denn zwei neue Studien belegen jetzt, Eier hatten ursprünglich eine weiche Schale. Mehr dazu gleich. Außerdem berichten wir über ein rätselhaftes Signal, das Physiker elektrisiert. Und wir stellen die Ergebnisse einer Langzeitstudie vor, die untersucht hat, was Spitzensportlern bei der Regeneration hilft. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Im Fachmagazin Nature gibt es heute gleich zwei Artikel, die neues Licht auf die Evolution von Eiern werfen. Und die Kernbotschaft lautet beides Mal: Die ersten Eier, mit denen die Vorfahren heutiger Reptilien und Vögel Nachwuchs zur Welt brachten, waren Softies. Die hatten noch gar keine harte Schale. Zu diesem Schluss kamen Forscher jetzt mit Hilfe uralter Fossilien und Überreste, darunter das fußballgroße Ei eines Meeresriesen, der vor Jahrmillionen die Ozeane durchpflügt hat. Dagmar Röhlich berichtet.
Die Geschichte dieser Entdeckung begann im staatlichen Naturkundemuseum in Santiago del Chile. Die Paläontologin Julia Clark unterhielt sich dort mit ihrem Kollegen David Rubelar darüber, dass sie in all den Jahren, die sie die Ursprünge der Pinguine erforscht, noch nie ein fossiles Pinguinei gefunden habe. Das konnte ihr Kollege ihr zwar auch nicht zeigen, aber dafür etwas anderes. Wir haben dieses seltsame Ding in der Antarktis gefunden, sagte David. Wir nennen es das Ding, wie in dem Film Das Ding aus einer anderen Welt, weil es groß ist und seltsam. Ich zeig's dir mal. Und dann zeigte er mir etwas, das wie ein American Football aussieht, aus dem man die Luft herausgelassen hat. Das könnte sehr gut ein Ei gewesen sein, dachte Julia Clark von der University of Texas in Austin. Eines, aus dem vor Millionen Jahren ein junges Reptil geschlüpft ist. Die Analyse unter dem Mikroskop zeigte, das Ding war tatsächlich ein rund 30 cm großes Riesenei. Bei diesem fossilen Ei erkennen wir sehr unterschiedliche dünne Schichten. Wir sehen unter anderem, dass es außen von einer sehr, sehr dünnen Kalkschicht umgeben war. Der Aufbau der Eierschale verrät viel darüber, wie die Jungen einer Tierart auf die Welt kommen. So legen Meeresschildkröten weiche, lederartige Eier und vergraben sie in Nestern. Vogeleier werden durch eine Kalkhülle verstärkt, damit die Eltern das Gelege bebrüten können. Und dann gibt es noch die Eier von Schlangen oder Eidechsen, deren Junge sofort nach dem Legen schlüpfen. Das Riesenei, das vor 68 Millionen Jahren gelegt wurde, glich den Eiern heutiger Schlangen. Und die Mutter war wahrscheinlich ein im Meer lebender Mosasaurus. Die mit Schlangen und Eidechsen verwandten Mosasaurier wurden je nach Art bis zu 20 Meter lang. Wir kennen ein Mosasaurier-Fossil, das aussieht, als trüge die Mutter ein in einer sehr dünnen Eischale zusammengerolltes Junges im Leib. Wir glauben nun, dass diese Tiere in weichen, nur von einer sehr dünnen Kalkschicht umhüllten Eiern heranwuchsen, die sofort nach dem Legen aufgeplatzt sind. Mosasaurier sind Luftatmer, also schwimmt das Baby dann sofort an die Oberfläche, um zum ersten Mal Luft zu holen. In einem zweiten Aufsatz im Fachmagazin Nature hat sich eine andere Forschergruppe mit dem Geheimnis der fehlenden Dinosaurier-Eier beschäftigt. Man ging allgemein davon aus, dass Dinosaurier-Eier harte Schalen haben, wie Hühnereier, denn wir haben viele solcher Eier gefunden. Doch sie stammen immer nur von Dinosauriergruppen, die spät in der Entwicklungsgeschichte erscheinen und immer aus der Kreidezeit. Wir haben nie Eier aus der Zeit gefunden, als die Dinosaurier entstanden. Es gibt von damals haufenweise Knochen, aber keine Eierschalen. Doch vor rund 15 Jahren stieß Mark Norell vom American Museum of Natural History in der Südmongolei auf ein seltsames Dinosauriergelege. In einem 75 Millionen Jahre alten Nest lagen die Embryonen eines Protoceratops. Die Jungen schienen in unsichtbaren Eiern zusammengerollt zu sein, umgeben von einer Art weißem Schleier. Ganz ähnlich sah auch ein 215 Millionen Jahre altes Gelege eines pflanzenfressenden Mussaurus aus. Was es damit auf sich hatte, brachte ein neues Laserverfahren an den Tag, mit dem sich der chemische Fingerabdruck von Eierschalen analysieren lässt, erklärt Jasmina Wiemann von der Yale University. Unsere Untersuchungen zeigen, dass es sich bei diesen hellen Schleiern um fossilisierte weiche Eierschalen handelt. Dafür haben wir eine Datenbank mit den chemischen Fingerabdrücken von hart- und weichschaligen Eiern von Vögeln, Eidechsen, Dinosauriern, Krokodilen und Schildkröten angelegt und die Messungen von Protoceratops und Mosasaurus damit verglichen. Damit haben wir endlich zum ersten Mal Beweise dafür, dass manche Dinosaurier weiche, lederartige Eier gelegt haben. Als die Forscher sich dann die Position dieser beiden Dinosaurier im Stammbaum anschauten, kamen sie zu dem Schluss: Die frühen Dinosaurier, erklärt Mark Norell, legten weichschalige Eier. Und damit hat wohl auch der gemeinsame Vorfahr aller Dinosaurier anscheinend weichschalige Eier gelegt. Die Fähigkeit, Eier mit harten Schalen zu produzieren, hat sich dann erst viele Millionen Jahre später im Lauf der Evolution entwickelt.
Weiche Schale, weicher Kern. Dagmar Röhlich mit neuen Einsichten zur Evolution der Eier. Dunkle Materie. Das ist eine mysteriöse Substanz, von der Physiker eigentlich nur wissen, dass gut ein Viertel der Materie im Universum daraus bestehen muss. Um herauszufinden, was genau sich dahinter verbirgt, liegen große Detektoren auf der Lauer. Der bis dato empfindlichste unterm Gran Sasso-Massiv in Italien. Und in dessen Daten wurde jetzt ein überraschendes Signal gefunden, das ein ziemlicher Knüller sein könnte, sofern es sich nicht doch noch als Messfehler entpuppt. Frank Rotelüschen berichtet.
Das Experiment liegt im italienischen Gran Sasso-Gebirgsmassiv in einer Halle, über der sich 1400 Meter Felsgestein türmen. Dadurch ist es nahezu perfekt abgeschirmt vor Störeinflüssen. Nur dann kann Xenon funktionieren, so heißt das Experiment einer 160-köpfigen Arbeitsgruppe, zu der auch Manfred Lindner vom Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg zählt.
Wir sind im Untergrund, um dort die primäre Aufgabe, die Suche nach dunkler Materie im Universum, zu verfolgen.
Xenon sucht nach neuen Elementarteilchen, den Trägern der dunklen Materie, die Galaxien zusammenhält wie ein unsichtbarer Klebstoff. Basis ist ein großer Tank, gekühlt auf minus 100 Grad Celsius, gefüllt mit 3 Tonnen flüssigem Xenon, einem Edelgas.
Suche nach dunkler Materie ist normalerweise so etwas Ähnliches wie Billardspiel mit einer unsichtbaren Kugel. Wir stellen sehr viele Xenonatome in den Weg und wenn da ein unsichtbares Teilchen durchkommt, wird es Streuereignisse geben, die man sehen kann mit Lichtsensoren, die einzelne Lichtteilchen nachweisen können.
Bislang hat Xenon zwar noch keine Anzeichen für dunkle Materie-Teilchen aufgespürt, dafür aber vermelden die Fachleute nun etwas anderes Aufregendes.
Wir haben dann die Daten sehr genau und sorgfältig analysiert und haben gefunden, dass es in diesen Daten ein Überschuss an Ereignissen da ist.
Die hochempfindlichen Lichtsensoren haben also öfter angeschlagen als erwartet, sagt Katrin Valerius vom Karlsruher Institut für Technologie.
Das sind nur ein paar Dutzend Ereignisse, das ist eine kleine Zahl, die man da findet, aber die sind unerklärt. Das heißt, man muss erstmal eine Erklärung herausfinden, wodurch diese zusätzlichen Events zustande gekommen sind.
Was könnte hinter dem unerwartet häufigen Aufblitzen der Lichtsensoren stecken? Die Fachleute haben 3 Erklärungsversuche parat.
Davon ist eine eher profane Erklärung und die anderen beiden würden schon recht spektakuläre Physik beinhalten.
Die profane Erklärung: radioaktives Tritium. Es könnte schlicht sein, dass sich mehr von dem schweren Wasserstoffisotop in die Apparatur geschlichen hat als geplant, was den Überschuss an detektierten Ergebnissen erklären würde. Spektakulärer wäre Erklärung Nummer 2.
Dass es sich um ein altbekanntes Teilchen, nämlich das Neutrino, handeln könnte, was aber andere Eigenschaften hat, als es nach dem Standardmodell haben könnte. Und zwar müsste das Neutrino, um diesen Überschuss zu erklären, mit einem Magnetfeld wechselwirken in einer stärkeren Art und Weise, als das von dem Neutrino heute bekannt ist.
Neutrinos durchfluten den Raum in unvorstellbaren Mengen. Da sie kaum mit Materie interagieren, bekommen wir davon nichts mit. Die Xenon-Daten könnten darauf hindeuten, dass das Neutrino deutlich magnetischer reagiert als gedacht. Ein bemerkenswertes Resultat. Noch bemerkenswerter wäre Erklärung Nummer 3. Demnach würde ein gänzlich neues Teilchen hinter der Sache stecken, das Axion, sagt Manfred Lindner.
Diese Axion sollten unter anderem in der Sonne produziert werden und ein Strom von Axion sollte sich zur Erde begeben, sollte auch durch unseren Detektor dann fliegen und sollte eventuell streuen.
Die Entdeckung eines neuen Teilchens wäre eine physikalische Sensation, zumal manche Theorien sogar davon ausgehen, dass Axionen hinter der dunklen Materie stecken. Doch welche der drei Erklärungen könnte die richtige sein? Das können, meint Katrin Valerius, nur neue und bessere Experimente klären.
Da werden tatsächlich in den nächsten paar Monaten neue Instrumente an den Start gehen. Und eins davon ist gerade der Nachfolger von Xenon, wird am gleichen Ort, auch im Gran Sasso-Labor in Italien, gerade aufgebaut. Der hat ungefähr dreimal so viel aktives Volumen wie der vorherige.
Erste Resultate könnten im nächsten Jahr vorliegen. Und dann könnte klar sein, ob neue aufregende Physik hinter der Sache steckt oder doch nur eine schlichte radioaktive Verunreinigung.
Ein Beitrag von Frank Grote-Lüschen war das. Vor 8 Jahren haben wir in dieser Sendung berichtet, dass Genforscher das Erbgut der Tomate entschlüsselt haben. Und die Hoffnung, dass dieser Durchbruch praktische Früchte tragen würde, war natürlich groß damals. Schließlich muss irgendwo im Genom der Tomate ja auch der Schlüssel stecken für saftigeres und aromatischeres Gemüse. Tut er auch, aber mitunter wohl an anderer Stelle als bislang vermutet. Lucian Haas über die DNA der Tomate und einen Paradigmenwechsel in der Pflanzenzucht.
Wenn es im Genom von Organismen zu Mutationen kommt, betreffen die Veränderungen im Erbgut häufig nur einzelne Grundbausteine der DNA. Neben solchen Punktmutationen kann es aber auch größere Modifikationen geben, erklärt Michael Schatz, Bioinformatiker an der Johns Hopkins University in Baltimore. Diese größeren Mutationen nennen wir strukturelle Genomvarianten. Dabei können größere Blöcke der DNA verschoben, eingefügt, gelöscht oder umgekehrt werden. Dadurch wird die Struktur des Genoms reorganisiert. Und das hat Folgen. Bei den verschiedenen Pflanzenarten oder auch Sorten werden Eigenschaften nicht nur durch einzelne Gene bestimmt, sondern auch durch deren Anordnung im Genom. Das ist schon länger bekannt, wird in der Pflanzenzucht bisher aber nur selten gezielt genutzt. Man weiß einfach zu wenig darüber. Das hängt mit der üblicherweise eingesetzten Technik der DNA-Sequenzierung zusammen. Die meisten Genstudien nutzen das Short-Read-Sequencing. Dabei wird das Genom in kurzen Bruchstücken gelesen, die gerade mal 100 Nukleotide, also Erbgutbausteine, lang sind. Wenn man nun zum Beispiel das Genom der Tomate betrachtet, das fast 1 Milliarde Nukleotide umfasst, fällt es schwer, anhand der vielen Mini-Fragmente die genaue Struktur zu rekonstruieren. Eine andere, neuere Technik macht das aber möglich, das Long-Read-Sequencing. Hierbei werden DNA-Abschnitte, die bis zu 100.000 Nukleotide lang sind, am Stück erfasst. Michael Schatz und ein großes Forscherteam um Zachary Lipman vom Cold Spring Harbor Laboratory haben die Long-Read-Technik nun erstmals im großen Stil genutzt, um das Genom von Tomaten zu sequenzieren und zu vergleichen. Und zwar von gleich 100 verschiedenen Arten, von Wildtomaten bis zu Hochleistungssorten für die Ketchup-Produktion. Wir haben bei diesen 100 Arten mehr als 200.000 strukturelle Genomvarianten gefunden. Die meisten dieser Varianten waren bisher unbekannt. Einige dieser Strukturvarianten zeigten in Experimenten einen großen Einfluss auf die Wuchsform oder den Ertrag der Pflanzen. Die Forschenden fanden beispielsweise heraus, dass ein bestimmtes Gen namens Clou die Größe der Tomatenfrüchte mitbestimmt. Entscheidend ist dafür, ob dieses Gen als Kopie einmal, zweimal oder noch häufiger hintereinander vorhanden ist. Bei Pflanzen, in denen Clou in dreifacher Ausführung in der Genomstruktur vorkommt, sind die Früchte rund 30% größer als bei der simplen Variante. Nun hoffen Michael Schatz und Kollegen, solche Erkenntnisse auch auf andere Pflanzen übertragen zu können. Tomaten gehören zur Familie der Nachtschattengewächse, wie Paprika, Kartoffeln, Auberginen, Tabak und auch einige Zierpflanzen. Wir rechnen damit, dass diese speziellen Varianten der Genomstruktur, die wir bei den Tomaten gefunden haben, bei den anderen eine ganz ähnliche Wirkung zeigen. In Zukunft, da ist Michael Schatz schon jetzt überzeugt, werden Pflanzenzüchter beim Blick ins Erbgut nicht mehr nur auf Mutationen einzelner Gene achten, sondern auch die strukturellen Varianten eines Genoms bei ihrer Zuchtauswahl berücksichtigen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
Ein Beitrag von Lucian Haas war das. Wer es im Sport an die Spitze schaffen will, der muss hart trainieren. Zu hart dann aber auch wieder nicht, denn auch die Pausen zwischen den Trainingseinheiten sind wichtig. Aber wie sollte man sie am besten nutzen, die Zeit für die Regeneration müder Muskeln? In einer Langzeitstudie wollten Sportwissenschaftler dazu allgemeine Empfehlungen ableiten. Hat aber nicht so recht geklappt. Warum, weiß Susanne Rochholz.
Ab in die Eistonne oder doch lieber in die Sauna? Sich massieren lassen oder die Muskeln besser mit Dehnungsübungen lockern? Um rauszufinden, was Spitzensportlern nach einer Trainingseinheit oder einem Wettkampf hilft, zu entspannen und Kräfte zu tanken, hat Professor Tim Meyer 8 Jahre lang Daten gesammelt. Zusammen mit anderen Forschern untersuchte der Sportmediziner von der Uni Saarbrücken eine Vielzahl unterschiedlicher Sportarten und Regenerationsmethoden. Überraschendes Ergebnis des kurz RegMan genannten Projektes: Patentrezepte, die bei vielen funktionieren, gibt es nicht. Regeneration ist so individuell wie die einzelnen Athleten und ihre Sportarten.
Das heißt, wenn wir eine Gruppe von Sportlern untersuchen, wir sehr geringe oder gar keine Effekte finden. Allerdings, ich sage extra im Durchschnitt, wir haben eben Responder, die auf eine bestimmte Intervention gut reagieren und andere, die weniger gut reagieren.
Während manche in die Eistonne gehen, schwitzen andere lieber in der Sauna oder legen sich aufs Fangobett. Warum es da, selbst bei Sportlern, die dieselben Muskelgruppen strapazieren, keine gemeinsamen Präferenzen gibt, erklärt Tim Meyer so.
Ein 16-Jähriger hat andere Erholungserfordernisse als ein 32-Jähriger, der schon 15 Jahre leistungssportliches Training hinter sich hat. Geschlecht spielt mit Sicherheit auch eine Rolle. Natürlich ist der Triathlet mit einem durchschnittlichen Trainingsumfang am Tag von 5-6 Stunden anders zu bewerten als der Fußballspieler mit einem Trainingsumfang von vielleicht 1 bis 1,5 Stunden am Tag.
Die ausgeprägte Individualität ist laut Co-Studienleiter Marc Pfeiffer auf die Gegebenheiten im Spitzensport zurückzuführen, die ungleich komplizierter sind als im Breitensport. Der Trainingswissenschaftler von der Mainzer Gutenberg-Uni erläutert.
Da haben wir halt relativ früh festgestellt, dass selbst wenn wir versuchen, alle Störgrößen gut zu kontrollieren, dass es trotzdem nicht gelingt, ähnliche Entwicklungen aufzuzeigen.
Das RegMan-Projekt hat in den 8 Jahren Projektdauer erstmals ein Instrumentarium entwickelt, um individuelle Regenerationspraktiken zu analysieren und vergleichbar zu machen. Denn um klarer zu sehen, welche Faktoren ausschlaggebend sind für den Erfolg einer Methode, sind die Wissenschaftler von den Universitäten Bochum, Mainz und Saarbrücken auf Daten angewiesen. Beim Deutschen Badmintonverband beispielsweise füllen die Nationalspieler jeden Tag einen Fragebogen aus, in dem Informationen zur individuellen Belastung und Erholung abgefragt werden. Hannes Käsbauer, Badminton-Bundestrainer für Wissenschaft und Lehre, unterstreicht, dass keine Regenerationsmethode durch das RegMan-Projekt als Scharlatanerei entlarvt worden sei.
Sondern es gibt immer Methoden, wo mir 1, 2 Athleten einfallen, die nutzen das gerne, ohne dass wir da jetzt eine wissenschaftliche Validität dahinter haben, dass es ihnen auch wirklich was bringt. Aber sie haben für sich einfach eine Routine entwickelt. Das ist ja auch was, was sehr entscheidend ist, dass die Athleten zumindest vom Kopf her spüren, dass ihnen das was bringt.
Unerlässlich sind nach den Worten des ehemaligen Spitzenspielers 2 Dinge.
Wir brauchen nicht anfangen mit Kälteapplikationen oder sonst was, wenn wir zu wenig schlafen und schlecht ernähren.
Das komplexe Thema Ernährung spielte in dem vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft beauftragten Forschungsprojekt zwar keine Rolle. Die Bedeutung von Schlaf hingegen war aber auch Untersuchungsgegenstand des Forschungsvorhabens. Dabei gelten auch für Spitzensportler ganz bodenständige Regeln. Auf die richtige Temperatur und Ruhe im Schlafzimmer achten, auf Kaffee und Alkohol verzichten und vor dem Zubettgehen besser nicht auf Bildschirme und Displays starren.
Patentrezepte für die Regeneration im Spitzensport gibt es nicht. Susanne Rochholz mit den Ergebnissen einer Langzeitstudie. Die weiteren Wissenschaftsmeldungen des Tages hat jetzt Magdalena Schmude für uns. Und in der ersten geht es um ein umstrittenes Medikament zur Behandlung von Covid-19, das nicht hält, was sich manche davon versprochen haben.
Die Weltgesundheitsorganisation stoppt Tests mit Hydroxychloroquin. Das Mittel habe die Sterblichkeit von Patienten mit schweren Verläufen von Covid-19 nicht reduziert, wie Testergebnisse zeigten. Hydroxychloroquin war in einer von der WHO koordinierten internationalen Studie zum Einsatz gekommen, bei der die Wirkung verschiedener bereits vorhandener Medikamente gegen das SARS-CoV-2 untersucht werden sollte. Die Versuche waren schon einmal unterbrochen worden, nachdem eine Studie in der Fachzeitschrift The Lancet eine erhöhte Sterblichkeit durch die Gabe von Hydroxychloroquin gezeigt hatte. Die Studie wurde später wegen zweifelhafter Daten zurückgezogen und die Testreihen fortgesetzt. Jetzt sind sie endgültig gestoppt. Am Montag hatte bereits die amerikanische Zulassungsbehörde FDA ihre Ausnahmegenehmigung für den Einsatz des Malaria-Medikaments zur Behandlung von Covid-19-Erkrankungen widerrufen. Ein Dinosaurier lebte auf besonders großem Fuß. Archäologen von der University of Queensland in Australien haben versteinerte Fußspuren des Sauriers untersucht, die an der Decke einer Kohlemine in der Region gefunden worden waren. Die Abdrücke sind zwischen 50 und 60 Zentimeter lang, einzelne sogar knapp 80 Zentimeter. Die Tiere hatten drei Zehen und liefen auf zwei Beinen. Die Forschenden konnten außerdem ableiten, dass sie eine Hüfthöhe von etwa 3 Metern und eine Körperlänge von bis zu 10 Metern hatten. Damit war der australische Riesendinosaurier ähnlich groß wie der Tyrannosaurus Rex. Er lebte vor rund 160 Millionen Jahren und war wohl Fleischfresser. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler im Fachjournal Historical Biology vor. Inzest war in der Steinzeit ein Mittel zum Machterhalt. Zu diesem Zweck waren in der herrschenden Gruppe wohl auch Ehen unter Geschwistern erlaubt. Das vermuten Forschende aus Dublin, die DNA-Spuren aus dem Ganggrab von Newgrange untersucht haben. Die Analyse des Erbguts eines Toten, der im Zentrum des Steinmonuments aus dem Neolithikum gefunden worden war, zeigt, dass dessen Eltern entweder Geschwister oder andere Verwandte ersten Grades waren, also ein Elternteil das Kind des anderen gewesen sein könnte. Ein Viertel der DNA-Sequenzen, die der Tote jeweils von seinem Vater und seiner Mutter geerbt hatte, stimmen komplett überein. Der besondere Ort der Bestattung lässt außerdem vermuten, dass der Verstorbene ein Mitglied der Elite war, die vor 5000 Jahren in dieser Region des heutigen Irland lebte, schreiben die Forschenden im Fachjournal Nature. Seifenblasen können Obstblüten bestäuben. Dazu werden die Blasen mit dem passenden Blütenpollen beladen und dann von einer Drohne 2 Meter über den zu bestäubenden Pflanzen ausgebracht. Bei Birnen konnten so bei Versuchen japanischer Wissenschaftler 9 von 10 Blüten eines Baumes bestäubt werden. Das ist eine ebenso hohe Erfolgsquote wie bei der Bestäubung mit einem speziellen Pinsel per Hand, wie die Forschenden im Fachmagazin iScience schreiben. Kämpfende Fische synchronisieren nicht nur ihre Bewegungen, sondern auch die Aktivität von Genen in ihrem Gehirn. Das zeigt eine Studie japanischer Forscher, die in der Fachzeitschrift PLOS Genetics erschienen ist. Die Wissenschaftler hatten untersucht, wie siamesische Kampffische bei ihren Gefechten ihre Bewegungen aufeinander abstimmen. Den Forschern fiel dabei auf, dass 2 kämpfende Fische nach einer Weile auch die gleichen Gene im Gehirn an- und abschalten. Langfristig könnten die Ergebnisse erklären, wie Tiere generell ihre Bewegungen aufeinander abstimmen. Bei der Nahrungssuche, bei der Jagd oder bei der Paarung zum Beispiel.
Soweit die Meldungen von Magdalena Schmude. Und jetzt verraten wir noch, warum es sich morgen gegen 10:30 lohnen dürfte, mal an den Himmel zu schauen.
Sternzeit. 18. Juni. Der Mond bedeckt die Venus. Morgen früh gegen 3.30 Uhr klettert die Mondsichel über den Nordosthorizont. Knapp links von ihr leuchtet die strahlend helle Venus, die jetzt ihren Auftritt als Morgenstern beginnt. Bald nach 4 Uhr verblassen die beiden in der Morgendämmerung. Schließlich geht die Sonne auf und Mond und Venus scheinen keine Rolle mehr zu spielen. Doch das täuscht. Zum Himmelsereignis des Monats kommt es gegen 10.30 Uhr. Dann schiebt sich die dünne Mondsichel vor die Venus, die ebenfalls als Sichel leuchtet. Bei perfekt blauem Himmel lässt sich in einem Teleskop oder einem guten Fernglas verfolgen, wie sich der Mond vor die Venus schiebt. Nach etwa 2 Minuten ist der Planet komplett hinter dem Erdtrabanten verschwunden. Etwas mehr als 1 Stunde später tauchen die Sichelspitzen der Venus auf der anderen Mondseite wieder auf. Gegen 11.40 Uhr ist die Bedeckung vorbei. Da der Abstand zur Venus noch recht gering ist, erscheint sie ungewöhnlich groß. Der scheinbare Durchmesser des Mondes ist morgen nur gut 30 Mal größer als der der Venus. Venus und Mond sind so hell, dass dieses Schauspiel auch am blauen Tageshimmel zu beobachten ist. Vorausgesetzt, kein Dunst trübt den Blick ans Firmament. Allerdings muss man wegen der ebenfalls am Himmel stehenden Sonne äußerst vorsichtig sein. Wer versehentlich Richtung Sonne blickt, wird schwerste Augenschäden davontragen bis hin zur Erblindung. Erfahrene Himmelsbeobachter werden vormittags auf der Lauer liegen und mitten am Tag ein kosmisches Versteckspiel verfolgen.
Das war's für heute von uns. Die globalen Privatvermögen wachsen kräftig. Ob das eine gute Nachricht ist und wenn ja, für wen? Das verraten Ihnen die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.